Okay. Na dann machen wir Teil 2. Das vierte Kapitel ist es dann. Und da wird der Protagonist, der Hauptprotagonist in das Werk eingeführt. Also der Leopold Bloom. Das ist, denke mal, als Analogie zur Odyssee. Beim Homer ist es, glaube ich, der fünfte Gesang. Das sind die ersten vier Gesänge, die Telemachie, also die Geschichte vom Telemach, von seinem Sohn. Und dann wird Odysseus eingeführt.
Dann schwenkt er so um.
Na, dann geht die eigentliche Erzählung ja los.
Ja, im ersten wird von Telemachos erzählt und der Leser sozusagen erlebt so das Schicksal von Telemachos und dann ist so ein Schwenk, so wenn man das mal so wie beim Film sieht, schwenkt dann zu Odysseus und wir verfolgen sozusagen, also die Geschichte geht dann weiter sozusagen aus der Perspektive, also aus Odysseus Perspektive.
Genau.
Ist ja ein Ich-Erzähler, eine Odyssee.
Genau.
Ist das nicht erzählen? Nee, ist kein Ich-Erzähler, nee. Aber wir sehen es aus der Sicht von Odysseus. Und am Anfang sehen wir es aus der Sicht von Telemachos. Es ist schon ein Erzähler, aber aus seiner Perspektive. Aus der Perspektive von Telemachos sehen wir sozusagen die Geschichte.
Ja.
Na, und hier ist halt dann dieser Umschwung von dem Steven Daedalus
zum Leopold Bloom.
Und wir wissen erstmal gar nicht, was die beiden miteinander zu tun haben. Wenn wir jetzt das Hintergrundwissen beiseite schieben, wissen wir es bis dahin nicht. Stimmt, es geht um eine vollkommen neue Geschichte eigentlich los.
Ja, das ist ja auch so ein Bruch zur Odyssee. Die Odyssee weißt du ja gleich von Anfang an, okay, das ist jetzt der Sohn und der sucht seinen Vater.
Ja, das
weiß man ja hier, die beiden sind ja nicht mal verwandt.
Eben, man muss es erst rausfinden und die Fäden finden, welche die irgendwie zusammenhalten.
Aber es ist auf alle Fälle, also es ist storytechnisch auf alle Fälle ein Bruch. Also von denen gibt es ja viele. Und gut, das sehen wir auch in dem Kapitel, also Leopold Bloom als Odysseus. Na gut, könnte ja noch sein, dass er auch also diese typischen Heldentugenden verkörpert, aber im ersten Kapitel wird er doch erstmal relativ profan eingeführt.
Also ein wirklicher Held, oder? Also so ein Alltagsmensch, also so ein alltäglicher Durchschnittsmensch, oder?
So, den Eindruck kann man auf alle Fälle am Anfang gewinnen, ja.
Und ich habe mich halt immer gefragt, also der ist ja am Anfang, sozusagen haben wir ja letztens schon festgestellt, dass er einfach auf eine ganz skurrile Weise eingeführt wurde, ne? Dass er halt innere Organe liest, was ja für manche Menschen ja auch echt abstoßend ist.
Ja, na lies doch mal vor.
So die Innereien. Das haben wir letztens schon
vorgelesen. Am Anfang vom vierten Kapitel.
Na, Mr. Leopold Bloom aß mit Vorliebe die inneren Organe von Vieh und Geflügel. Er liebte dicke Gänse, Kleinsuppen, leckere Muskelmägen, gespicktes Bratherz, panierte Kross, geröstete Leberschnitten, gerösteten Dorschrogen. Am allerliebsten hatte er gegrillte Hammelnieren, die seinen Gaumen einen feinen Beigeschmack schwach duftigen Urins vermittelten. Also so wird der halt eingeführt und es ist zwar ein Bruch in der Erzählung, aber die Erzählweise ist halt irgendwie gleich geblieben.
Ja, auf jeden Fall.
Immer noch Joyce, der da.
Ja, also da lässt er überhaupt keinen Zweifel dran.
Mm-hmm.
Und es ist auch vom Erzählstil her, ja, also es ähnelt schon dem zweiten Kapitel. Auch wenn hier in dem Kapitel irgendwie wesentlich mehr passiert, finde ich. Also außerhalb so in seinem Alltag. Also
in der äußeren Hand. Aber es ist trotzdem noch so, dass es wie so eine Art äußere Handlung ist, die immer durchbrochen wird durch solche Widerspiegelungen von inneren Gedanken.
Von seinen Gedanken,
ja. Dass man immer so richtig so mitgenommen wird in seine Gedankenausschweifungen.
Ja.
Das ist bei dem Plumen genauso.
Also das zieht sich auf alle Fälle durch,
Dass dieser Erzählstil ist gleich von dem Joyce.
Aber es liegt trotzdem, also finde ich, zwischen dem, ja, oder ist eigentlich ziemlich ähnlich dem ersten Kapitel. Also jetzt gar nicht mal so dem dritten. Beim dritten Kapitel, wo der Daedalus am Strand ist, das ist ja wesentlich introspektiver. Also hier passiert da äußerlich schon wesentlich mehr.
Ja, aber ich würde trotzdem so ein ähnliches, also ich würde trotzdem gleich einen Erzählstil in den ersten drei Kapiteln sehen.
Ja.
Das dritte Kapitel ist da verstärkt sozusagen in der Innenwelt, in der Gedankenwelt von dem Steven
Dedalus. Aber diese Innenwelt bezieht sich halt auch immer konkret auf die Außenwelt. Also das ist auf alle Fälle neu. Also dass diese...
Na, es gibt schon...
Der Blum sieht irgendwas, die Katze, und dann...
Dann
kommt ihm so ein Gedanke, ja, die haben aber eigentlich ein ganz schön wildes Wesen, die Katzen so.
Ja, aber es gibt auch Sätze, die finde ich, wo er dann wirklich weit abgeht, die ich dann auch nicht nachvollziehen kann. Aber es ist jetzt nicht so krass wie in dem Strandkapitel, in dem dritten Kapitel ist das.
Ja. Ne? Also er driftet auf alle Fälle nicht so weit ab. Das ist schon immer noch relativ konkret in der Außenwelt. Uns ist auch, also im Vergleich zum Dedalus, also es ist auch wesentlich profaner, wesentlich, einfacher, also auch mehr realitätsbezogen. Also beim Dedalus weiß man ja manchmal überhaupt nicht, also wie kommt der denn jetzt auf eben so in diesem Historizismus, also dass er irgendwie so Sätze bringt, wie dass sein Schüler, wo er einen Eindruck hat, der ist ein bisschen schwächlich und dass dann so ein Satz kommt, so sinngemäß, naja, der wird halt unterm laufenden Strom der Geschichte irgendwie zermahlen halt. Also auf solche Gedanken kommt der Blum nicht. Das ist schon wesentlich mehr an der, also mehr an der Realität. Er driftet immer nicht so weit ab.
Nein, das ist eine gute Bemerkung, weil, also das sagt ja auch vielleicht was über die Figuren, also die unterschiedlichen Figuren, dass der Steven Dedalus irgendwie auch viel gebildeter ist als der Leopold Blum, und der irgendwie sozusagen vielleicht auch in einer ganz anderen Schicht, vielleicht Gesellschaftsschicht, eher so ein Bildungsbürgertum angehört, während der Blum eher so ein...
Ja, das weiß man ja noch nicht. Also man weiß ja gar nicht, was er...
Ja, so ein Arbeiter, eine ganz Akademiker oder so ein Gebildeter. Der Dedalus ist ja auch... Lehrer. Also der muss ja auch irgendwie eine universitäre Ausbildung genossen haben. Und das, denke ich mal, ist vielleicht ein bisschen einfacher so gestrickt. Aber was ich halt irgendwie auch, ich habe ja das Kapitel jetzt schon zum zweiten Mal gelesen, was mir beim ersten Lesen sozusagen, was mich da so irritiert hat, ist, ich dachte ja beim ersten Mal, dass dieser Leopold Blum der Diener wäre im Hause, weil er ja sozusagen, der macht sich auch, hat auch ganz viele Gedanken, also viele Gedanken kreisen ja auch so um seine Frau. Und ich finde das Verhältnis auch irgendwie interessant, weil er sozusagen ihr das Frühstück bereitet und fast schon auch so wie so ein Diener ihr gegenüber auftritt.
Meinst du, hast du das Gefühl gehabt?
Ich dachte, wer ist denn das jetzt, der Leopold Blum? Ist das jetzt ein Angestellter in einem feinen Haus? Oder...
Na gut, es kommt ja schon relativ zeitig raus, okay, das ist halt seine Frau, und er macht, also da sind wir auch bei der Handlung von dem ganzen Kapitel, das, ja, also auf der einen Seite schnell erzählt, auf der anderen Seite passiert halt auch unglaublich viel.
Na, dass es die Frau ist, das ist, finde ich, so ein bisschen verdeckter.
Na, es kommt dann aber schon raus, also das...
Na, es kommt dann schon raus, aber ich finde, das ist am Anfang nicht so klar.
Am Anfang ist es vielleicht nicht so klar.
Wer diese Frau da überhaupt da oben ist und welches Verhältnis er zu ihr hat. Also ich finde es zumindest schon irgendwie...
Aber also hier im dritten Absatz wird es ja auch gleich, also wird auf alle Fälle klar, okay, er ist nicht allein im Haus hier. Also hier noch eine Scheibe Brot mit Butter, 3, 4, recht so, sie mochte ihren Teller nicht zu voll. Okay, also weiß man, naja.
Aber schon dieser Satz, dass er so sozusagen genau...
Na gut, er weiß halt über sie Bescheid. er kennt halt ihre Vorlieben, das ist ja auch ein Zeichen von...
Ja, aber dass er sich so krass danach richtet auch. Ich finde, das ist irgendwie selbstverständlich. Erstens mal, dass der Mann in der Zeit, in der das Buch geschrieben wird, dass der Mann der Frau das Frühstück ans Bett bringt... Und dann sich dann auch noch so Gedanken gemacht, dass das ihr ja irgendwie recht, ein bisschen ja irgendwie recht machen.
Na stimmt, ich habe dir heute den Wunsch nicht erfüllt, heute früh.
Zum Beispiel, genau.
Ich habe dir nicht, weil ich mir die Gedanken gemacht habe, das krümelt zu sehr. Also wir brauchen vielleicht ein Tablett. Genau, Leopold Blum hat ja eins, also das... Naja, aber ja, dass er so ein bisschen, naja, ich finde das, ja, ich weiß nicht, also was die beiden jetzt für ein Verhältnis haben, das kann man irgendwie noch nicht so richtig absehen.
Naja, bei ihr habe ich immer so das Gefühl, so wie er es beschreibt, das ist so eine Art von Diva, und es wird ja noch deutlich, dass sie auch so ein bisschen, Sängerin ist, ne?
Ja, genau, Opernsängerin. Sie ist irgendwie, naja, er gibt ihr zumindest, oder Der Leopold fragt sie an einer Stelle dann, was sie gerade lernt. Und da kommen irgendwie zwei Lieder. Ich habe das jetzt nicht nachgeschlagen, was es für Lieder sind. Aber das klang auf alle Fälle irgendwie so ein bisschen nach Oper. Ja. Mhm. 15 geworden gestern. Achso, ja, okay. Ja, okay, also die Story, Leopold Blum steht, also es beginnt in der Küche quasi und er macht sich Frühstück und wie gerade gesagt seiner Frau, aber er will sich ja selber auch, er isst ja mit Vorliebe Innereien und stellt aber fest, okay, er hat keine Innereien im Haus und entschließt sich dann, was kaufen zu gehen, auf die Straße.
Ja, was ist mir nur eine allgemeine Aussage über seine Vorlieben, aber wenn es ums Frühstück machen geht gerade, dann, wenn man das Gefühl hat, er ist jetzt gerade dabei, Frühstück zu machen, dann geht es erstmal um ihr Frühstück und erst später wird irgendwie klar, okay, er frühstückt auch. Weil hier steht erstmal nur, Mr. Leopold Blum aß mit Vorliebe die inneren Organe von Vieh und Geflügel. Das ist so eine er liebte dicke Gänse, Kleinsuppen. Das ist so eine ganz allgemeine Aussage. Nieren beschäftigten seine Gedanken, während er sich sacht in der Küche umherbewegt und ihr das Frühstück richtete auf dem bucklig verzogenen Tablett. Also es geht erstmal um ihr Frühstück. Hm. Also erstmal, das steht erstmal, dass er vielleicht auch essen wird, das ist ja im Moment erstmal gar nicht was. Es geht erstmal um eine allgemeine Beschreibung um seine Vorlieben. Und dann, wenn es konkret gibt, was er jetzt gerade macht, sozusagen, wenn der Blick sozusagen ein bisschen konkreter wird, dann geht es um ihr Frühstück. Dann
kreisen seine Gedanken um sie halt, ja.
Genau.
Okay, aber ja, aber das ist ja auch, also das kommt, denke ich mal, immer mal durch, ja, dass er schon an sie denkt. Mhm. Aber wir sind auch viel bei ihm halt, also dass er jetzt nicht unbedingt an seine Frau, also das wird ja dann relativ schnell konkret, da kommt die Katze rein und dann ist er auch schon wieder mit seinen Gedanken woanders.
Ja, und ich finde halt irgendwie, das ist das, was ich halt auch an Joyce so schön finde und irgendwie auch genieße, ist halt wieder seine sprachliche Fähigkeit auch so ganz genau zu beobachten und zu beschreiben, wie die Katze sich bewegt, wie sie reinkommt und auch manchmal auch so, na, auch fast schon so Kindersprache benutzt. Hm. Zum Beispiel sagt er hier, Angst vor den Hühnerchen hat sie. Also meint er, die Katze, sagte er spottend, Angst vor den kleinen Putt-Putt-Putz. Hm. Das finde ich total irgendwie, also es ist irgendwie, das finde ich irgendwie, das ist irgendwie auffallend, dass er so manchmal so fast schon so ein bisschen dadaistische Sachen, weil die Dadaisten haben auch so ein bisschen diese Kindersprache so ein bisschen aufgenommen und das auch so ein bisschen so überdreht. Und
kommt, glaube ich, noch ein, zwei Mal halt.
Ja, oder Pussyline, wie auch wie er mit der Katze spricht, das ist irgendwie, wie er das so beschreibt, das finde ich so super. Das ist so super gemacht. Ja, und am Ende die Szene auf dem Klo, wie er das so ganz detailliert und so beschreibt, wie er so auf dem Klo sitzt. Erstmal auch das wieder sowas, was schon ekelhaft, aber irgendwie was vielleicht auch andere Menschen machen, aber sich, also sowas ganz Intimes, wovon nie jemand reden würde, aber was vielleicht doch irgendwie jeder irgendwie vielleicht auch erlebt, dass er sozusagen erstmal diesen Genuss, erstmal
anhält. Erstmal noch eine Seite lesen.
Und dann, irgendwie mit, vielleicht mit den größeren Zeitung. Und dann erstmal vielleicht einen größeren Genuss haben, wenn er sich dann seine
Eingeweide leert irgendwie.
So schreibt er es, dass er dann sozusagen sein Geschäft verrichten kann.
Sich erleichtert.
Ja, das ist auch so, das ist typisch Choice. Aber ich finde irgendwie da auch die Sprachgewandtheit und eben wieder diesen Faible für sowas ganz was so Bizarres halt irgendwie, sowas fast schon ein bisschen eklig, also dass er den Leser sozusagen mit auf dem Abort nimmt und dann so richtig noch vorführt, wie der Geruch ist. Und
das hast du eigentlich nie in irgendwelchen Büchern oder Filmen schon mal gar nicht so.
Aber nicht so genau, auch nicht so, man sieht sie vielleicht auf der Toilette verschwinden und man merkt so, okay, und dann wird spätestens da wird es abgebrochen, aber dass dann wirklich so genau beschrieben wird, wie er sich so auf der Toilette so einrichtet und vorher noch durch diesen Spalt späht und
was er in der Zeitung liest. Und
das hat die dann zerrupft und die dann sozusagen damit seinen Hintern abwischt.
Mit dem Kreuzworträtsel.
Nee, mit dem Artikel, den er gelesen hat.
Mit dem Artikel, den er gelesen hat, ja. Herrlich. Also es ist, also hast du auf alle Fälle recht, das ist schon ein krasses Buch so. Also ich verstehe auch jetzt schon wieder, warum das halt auch so einer der größten Romane gehandelt wird überhaupt. So, das ist schon unglaublich, was Joyce so auf die Beine stellt. Und es ist ja so, für, also man weiß ja auch nie, was kommt denn als nächstes jetzt. Also was, allein schon diese Straßenszene auch, wo er auf der Straße langläuft und er begegnet da bestimmt 10 Menschen oder hat da irgendwie so Gedanken zu 10 Menschen und Joyce macht einen Absatz und du hast irgendwie eine Geschichte im Kopf so. Du hast irgendwie eine Vorstellung von den Menschen, auch wenn es vielleicht oberflächlich ist, aber
ja, die
so diese Fähigkeit halt, das irgendwie so, also das ist, ja, ist na, Wahnsinn.
Die Episode in dem Fleischerladen war ja auch schön.
In dem Fleischerladen, wo die Frau da...
Wo diese Frau so beschreibt mit ihren Hüften, dicken Handgelenken, die dann so das Geld rüberreichen.
Ja, und er will, hier ist es herrlich, also da... Ist, wie gesagt, der Leopold Blum ist in dem Laden und vor ihm ist eine Frau an der Kasse. Okay, und das geht dann irgendwie so, der Schweineschlachter krapscht sich 2 Blatt von dem Stoß, wickelte ihr die prima Qualitätswürstchen ein und zog eine rote Grimasse. Das wär's, mein Fräulein, sagte er. Sie reichte ein Geldstück, keck lächelnd dabei, das dicke Handgelenk ausgestreckt. Dankeschön, mein Fräulein, und 1 Schilling 3 Pence zurück. Der Herr bitte. Mr. Blum zeigte rasch, um sie einzuholen und hinter ihr zu gehen, wenn sie langsam ging, hinter ihren schaukelnden Schinken.
Was meint er denn mit Schinken?
Hübsch zu sehen, so als erstes am Morgen. Hintern.
Was ist denn? Ach, der Schinken ist der Hintern.
Ja, anscheinend.
Schinken ist auch der Hintern bei Tieren oder was? Bei Schweinen oder bei Rind oder bei Beden? Was ist denn eigentlich Schinken?
Ja, das kann sein, aber ich denke mal, in dem Fall ist es relativ eindeutig. Er will halt einfach irgendwie auf den Arsch gucken, wie sie läuft. Er will hinter die herlaufen. Also es ist auch so ganz, ganz, ganz eben so profane, einfache, ja, vulgäre Gedanken auch so.
Das ist natürlich klar, dass dir die Szene natürlich gut gefällt.
Ja, da fand ich irgendwie...
Die du im Gedächtnis behalten hast. Aber ich fand die auch nicht schlecht.
Naja, so als Beispiel für, also was...
Wie er es beschreiben kann.
Ja, was du halt auch so für Themen anfasst einfach, wo du einfach denkst, das kann er doch jetzt nicht, das kann er jetzt nicht ernst meinen, so. Das kannst du doch eigentlich nicht schreiben, so. Aber nee, der macht's. Also ganz hervorragend. Aber dann geht's ja, trifft die da dann sofort wieder weiter. Und das ist ja eben das Faszinierende. Also ganz wenige Sätze und dann, okay, gleich wieder das Nächste. Also so unglaublich dicht gepackt, so das Buch halt. Das ist Wahnsinn. Ja gut, er geht dann wieder nach Hause, also Story mal, der hat aber noch dann, sieht hier irgendeine Zeitungsanzeige oder eine Anzeige für eine Pflanzergenossenschaft, also ja, dann wird er mal wieder ganz, dann trifft er mal wieder voll ab, ja, also hier ist auch so ein bisschen Stoizismus, ist mich ja das älteste Volk weit fortgewandert über die ganze Erde von Gefangenschaft zu Gefangenschaft.
Also doch auch ein bisschen...
Ein bisschen, aber eher, es ist schon eher relativ... bleibt hier relativ auf dem Boden an der Oberfläche, also sehr nah an der Realität. Mhm. Er bekommt dann einen Brief von seiner Tochter, also das erfahren wir auch, dass er eine Tochter hat, die ist irgendwie 15 oder so und gerade irgendwo unterwegs.
Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, es ist ein Fotogeschäft, also vielleicht Mannequin. Oder Model, das habe ich irgendwie rausgehört, dass es im Fotogeschäft ganz gut läuft oder besser läuft.
Ja, nicht vielleicht.
Liebes Papilein, vielen Dank.
Liebes Papilein, ja.
Für das wunderschöne Geburtstagsgeschenk. Dann weiter. Ich schwimme jetzt langsam weiter nach oben im Fotogeschäft. Mr. Coquelin hat eine Aufnahme von mir gemacht und Mrs. will sie schicken, wenn sie entwickelt ist. Also irgendwie...
Mhm.
Und dann hast du gedacht, die ist ja auch erst 15, dachte ich so, Mensch, ganz schön schnell weg von zu Hause, schon früh, dass die schon früh sozusagen die Kinder weg von zu Hause sind. Und dann habe ich so gedacht, dass er auch eine sehr liebevolle Beziehung zu seiner, also dass er die ganz schön,
ja.
Dass er eine sehr, sehr, sehr liebevolle Beziehung zu seiner Tochter hat.
Ja, also die hat auf alle Fälle auch, schreibt ihn an mit liebes Papilein, beendet den Brief mit deiner zärtlichen Tochter, also das ist auf alle Fälle ein sehr gutes Verhältnis.
Ja, und ja. Er ja auch, also seine Tochter nennt er Millie, ne?
Millie, ja.
Und die Frau heißt Molly.
Nee, Marion. Also ich glaube, Molly ist der Kurzname, aber irgendwo kam hier Marion. Marion Blum.
Marion.
Das kam irgendwo vor.
Marion Blum heißt die, ne? Sondern diese...
Doch.
Deswegen wusste ich, ne, wer Marion ist. Die hieß doch anders.
Ja, ich glaube, Molly wird sie genannt halt im
Ja,
Buch.
Das weiß ich, aber diese Marion hat einen anderen Nachnamen. Und dann wusste ich nicht, ne, wer diese Marion ist. Ich
Ach so, hier kommt das, von wem war denn der Brief, fragte er. Kühne Hand, Marion. Also das ist keine Antwort, das ist ein kühne Hand, Marion. Nee, ach, von
die,
Beulen,
die, sagte sie. Die hieß anders. Diese Marion hatte doch einen anderen Namen. Wo holt er denn diese, wann kommen denn diese Briefe ins Spiel? Der nimmt doch dann bei dem nächsten Kapitel, nimmt er doch diesen Brief mit auf seinen Weg zur Beerdigung und dann liest er den doch unterwegs. Ich glaube, der hat doch ein Verhältnis mit einer anderen Frau, oder? Und das ist doch die Frau, die ihm geschrieben hat, oder?
Nee, die Frau ist seine zärtliche Tochter Millie.
Nee, der hat ja einen anderen Brief bekommen, oder?
Na, sie hat einen von Blazes Boylan, der kommt hier irgendwie zweimal vor. Irgend so ein, ja, keine Ahnung, wer das ist. Also das, ja, kommt dann sicherlich noch. Also sie hat ja auch einen Brief bekommen, eben von einem Boylan. Von das wem war der Brief? Fragt, ach, von Boylan. Er bringt das Programm vorbei. Also er bringt das Programm vor. Und dann fragt er, was singst du denn? Und sie, La Chitarre mit Jacy Doyle und Love's Old Sweet Song. Er bringt das Programm vorbei. Also es ist vielleicht ihr Chef oder jedenfalls irgendjemand, der, na gut, der ein Programm vorbeibringt. Also muss jetzt nicht ihr Chef sein, aber okay, also Blazes Boylan schreibt den Brief. Und dieser Blazes Boylan, der kommt auch in dem Brief von Millie vor.
Ach so?
Von seiner Tochter, ja. Es gibt ja einen jungen Studenten, der manchmal abends vorbeikommt. Er heißt Bannon und seine Vettern oder sonst was sind stinkfeine Leute. Und der singt Boylans, Klammer, also jetzt hätte ich doch beinahe Blazes Boylans geschrieben, Klammer zu, Lied über die Strandmädchen. Also sie kennt ihn zumindest, Blazes Boylan.
Aber ist der Blazes Boylan derjenige, der diese Oper oder dieses Musikstück geschrieben hat, was die Frau singen soll?
Na, das kommt nicht raus, oder? Also das, was singst du denn, Lachitare? Naja, der Boylan bringt das Programm vorbei. Aber ich glaube, da läuft auf alle Fälle was. Also es kommt dann, glaube ich, später in der Story. Also dass da, also es kann auch sein, dass der Leopold dass sie betrügt und sie ihn. Also ich denke mal, die Story zwischen den beiden ist noch nicht zu Ende. Es ist ja auch eigentlich, also wenn wir wieder die Odyssee nehmen, also in der Odyssee ist ja, also das Kapitel heißt auch, wie heißt es, nicht Kirke, sondern Kalypso. Kalypso ist der Name von dem Kapitel. Ja gut, Farbe Orange. Symbol ist Nymphe, okay, weil Kalypso eine Nymphe ist. Das Thema ist Ökonomie. Ja gut, also er rechnet ab und zu mal, aber das hatten wir ja das letzte Mal schon, dass diese Thematiken, Symboliken, dass man das sehr locker sehen muss. Also das, aber jedenfalls in der Odyssee ist es ja so, okay, der Odysseus ist ja am Anfang seiner Erzählung bei der Nymphe Kalypso. Mhm. Und sie, das ist ja quasi, also die Odyssee macht ja da auch nochmal einen Zeitsprung. Das geht ja nicht ab da los, sondern er, also das geht zwar, fängt zwar damit an, dass er bei der Kalypso ist, aber er kommt dann runter von der Insel, weil Zeus sagt, ja, das ist ja was, das, was dieser Rat beschlossen hat im ersten Gesang, glaube ich, oder im Prolog da. Und das, ja, die beschlossen haben, oder Zeus hat es mehr oder weniger dann, fordert die Kalypso auf, den Odysseus jetzt ziehen zu lassen. Der ist dann 7 Jahre auf der Insel gewesen. Und er erzählt dann später, wie er da hingekommen ist. Also das ist auch schon irgendwie mittendrin in der Story.
Na, die Story bei Homer fängt ja an, da ist er auf der Insel.
Der Kalypso, genau.
Kalypso, und dann erzählt er, und das ist sozusagen die letzte Station.
Nee, ist es noch nicht. Er kommt dann runter von der Insel, aber er leidet dann wieder Schiffbruch und erzählt dann jemanden, ich weiß es aber jetzt noch nicht, also ich weiß es nicht genau, wer.
Aber es ist fast die letzte Station.
Na fast, ja. Also er leidet dann nochmal Schiffbruch und erzählt dann dem König, wo er da Schiffbruch erleidet, dem erzählt er, was vor Kalypso geschehen ist. Genau. Also er war ja in der Unterwelt, er war ja Skylla und Charybdis, und eigentlich geht seine Irrfahrt ja los mit dem nach dem Trojanischen Krieg. Wo Poseidon beschließt, okay, das ist jetzt mein Feind und ich hetze dir alle grauen Zyklopen und so weiter und so fort. Das kommt alles davor, und als Und als das irgendwie Skylla und Charybdis ist, glaube ich, das Letzte. Und danach kommt er auf die Insel von der Kalypso, ist aber nur noch allein. Also hat irgendwie auch alle seine Männer verloren, glaube ich jedenfalls.
Nee, der ist nur noch alleine. Und dann, stimmt, dann kommt der Pestinaken oder so. Oder wie die hießen. Und die bringen ihn dann mit den Schiffen
wieder nach Hause.
Wieder nach Hause und erleiden aber dann auf der Rückfahrt. Und das wurde dann auch vorhergesehen, dann irgendwie, also die kommen nicht mehr richtig in ihr Land zurück.
Okay.
Genau.
Also das kommt dann in späteren Kapiteln. Auf alle Fälle, okay, das ist schon mal, also das Kapitel heißt jedenfalls Kalypso, aber da müsste man ja annehmen, okay, storytechnisch ist die Molly oder Marion ist eigentlich, also storytechnisch gesehen, gar nicht seine Frau, sondern ist halt diese Kalypso, die ihn ziehen lässt.
Nee. Ach so, wenn weil hier er und eine Frau sozusagen eingeführt werden und dann sozusagen, ja. Odysseus will ja erst wieder zurück zu seiner Frau und ist dann mit seiner Frau zusammen.
Genau.
Okay, aber ich glaube, man darf das nicht so eng miteinander vergleichen. Nee,
eben, also das ist auch wieder sowas, wo man sagt, okay, Odyssee, naja.
Also ich denke mal, ich denke mal.
Die Brücke ist nicht so richtig, also das ist kontra einfach zum es ist keine auf gar keinen Fall eine 1:1 Kopie von der Story.
Ich habe jetzt die Stelle gefunden, du hast, glaube ich, recht. Also er kommt, er macht ja Frühstück und geht dann aber nochmal schnell, bevor er das Frühstück bringt, also seiner Frau, geht dann nochmal schnell zum Fleischer.
Ja.
Holt sich eine Niere, die er so gerne isst. Und dann geht er wieder nach Hause und auf dem Rückweg hat er so Gedankenabschweifungen. Als er dann zurückkommt, dann findet er die Briefe. Und jetzt geht's los. Zwei Briefe und eine Karte lagen auf dem Flurboden. Er bückte sich und sammelte sie ein. Mrs. Marion Plum. Also hier ist es.
Mhm.
Also stand da wahrscheinlich drauf, das meint wahrscheinlich der Satz, der liest das so vor sich hin, Mrs. Marion Plum, sein schnelles Herz verlangsamte alsbald seinen Schlag, kühne Hand, Mrs. Marion, Poldi.
Das sagt sie dann.
Das sagt sie.
Poldi.
Also sie nennt ihn Poldi jetzt, also als sozusagen Spitzname. Als er das Schlafzimmer betrat, schloss er halb die Augen und ging durch warmes, gelbes Zwielicht auf ihren zersausten Kopf zu. Für wen sind die Briefe? Er sah nach. Mullingar, Millie. Für wen? Ein Brief für mich von Millie, sagte er sorgsam, und eine Karte an dich. Und ein Brief für dich. Er legte ihr Karte und Brief neben die Wölbung ihrer Knie auf die gekörperte Bettdecke. Aber wir wissen nicht, von wem die Briefe sind. Also nur...
Na doch, sie öffnet er dann. Er fragt sie da dann, von wem der Brief ist.
Für wen sind die Briefe? Er sah nach. Und dann guckt er, nur Mullingar ist der eine und Millie. Aber der dritte fehlt. Der Brief für mich von Millie. Also für ihn ist der Brief von Millie.
Aber was
und ist eine Karte an dich und ein Brief für dich. Und wir wissen ja jetzt nicht, von wem jetzt Karte und Brief sind. Also scheinbar entweder Karte und Brief gehören Mullingar. Und bei dem dritten ist irgendwie nicht gewiss, was wer es geschrieben hat.
Ja, oder was auch immer Malinka ist.
Er legte ihr Karte und Brief neben die Wölbung ihrer Knie auf die gekörperte Bettdecke. So. Und dann finde ich eigenartig, warum sie den Brief dann irgendwie versteckt, während er das Rollo in sanften Rucken halb hoch ließ, bemerkte sein rückwärtiges Auge, wie sie einen Blick auf den Brief warf und ihn dann unter ihr Kissen steckte. Da habe ich mich auch gewundert. Ja, weil das fragte er sich unwendend.
Ja.
Sie war mit den Lesen der Karte beschäftigt, auf den Ellenbogen gestützt. Ich glaube, die Karte ist von Millie. Er hat einen Brief bekommen und sie nur eine Karte.
Okay.
Sie hat die Sachen gekriegt, sagte sie. Er wartete, bis sie die Karte beiseite gelegt und sich mit einem behaglichen Blablabla. Also scheint die Millie ihm einen Brief geschickt zu haben und ihrer Mutter, also seiner Frau, nur eine Karte. Irgendwie wird er dann klar, irgendwie hat sie dann gesagt, dass sie dann das nächste Mal einen Brief bekommt. Und hat er einen Brief gekriegt von Millie, also der Tochter, die Frau hat eine Karte gekriegt und der dritte Brief scheint dann sozusagen von Mullingar zu sein.
Naja, nee, von Blazes Boyle. Also er fragt sich, er bringt ja dann den Tee hoch.
Wo steht das denn? Ich glaube,
das kommt hinter diesem Gedicht hier, oh Millie Blum, du bist mein Schätzchen, und dann irgendwie noch ein paar Absätze weiter. Schon, von wem war denn der Brief, fragte er. Wo steht das? Naja, bei mir steht es hier. Ich weiß nicht, bist du bei dem Gedicht? Ja, Molly Blumen, da muss man ein Stück weiter nach unten. Ja. Ja, die Tür. Na ja, noch ein Stück. Von wem war der Brief? Fragte er. Und sie sagt, ach, von Beulen, sagte sie.
Ach so, okay.
Er bringt das Programm vorbei.
Okay.
Ja, okay, weiß man ja aber nicht. Also eventuell hat sie das ja auch erfunden. Kann ja sein, dass es irgendwie wirklich ein Brief von irgendeinem Verehrer von ihr ist. Aber gut, das ist auf alle Fälle die Auflösung, also von wem es ja, offiziell ist.
Oder aber das ist ja dumm. Ich meine, er hat das schon gelesen. Oder hat erst damals...
Na gut, vielleicht stand kein Absender drauf.
Zwei Briefe und eine Karte lagen auf dem Flurboden. Er bückte sich und sammelte sie ein. Mrs. Marian Plum. Sein schnelles Herz verlangsamte es bald seinen Schlag kühner Hand, Mrs. Marion. Also er liest die schon dann. Poldi, als er das Schlafzimmer betrat, also sie ruft ihn, als er das Schlafzimmer betrat, schloss er halb die Augen und ging durch warmes, gelbes Zwielicht. Das ist schon so eine, wenn ich schon so ein bisschen zeigt auch die Stimmung an, auf ihren zersausten Kopf zu. Für wen sind die Briefe? Er sah nach. Und dann Malinga Millie. Also kann ich mir vorstellen, dass er sozusagen nur seine... dass er nur ihre Briefe sich anguckt. Und dann ist es ja Malinga und Millie. Und dann gibt er sie, aber er sagt das nicht. Er sah nach Malinga Millie.
Ja, wie gesagt,
für mich von Millie sagt er sorgsam und eine Karte an dich und ein Brief für dich.
Ja,
also er antwortet ihr also nicht, für wen,
ja, genau.
Sie fragt ja auch nicht von wem, sondern für wen sind die Briefe. So, und dann gibt er sie ihr und hat aber schon, er hat schon geguckt, von wem die Briefe sind. Und dann fragt er sie nochmal und sie sagt dann Beulen. Und das ist schon ein bisschen komisch.
Ja.
Aber wenn sie ihn dann so anlügt, ich meine, sie muss sich doch denken, dass er vorher einen kurzen
Blick drauf wirft. Ja, natürlich. Deswegen, also ich würde das nicht, ich würde das gar nicht so ernst sehen. Also dieses Malinga Millie, das kann irgendwie, also wer weiß, was Malinga überhaupt ist. Vielleicht ist es ja auch ein Ort, wo die Millie ist und das ist der Absender.
Okay,
oder
okay,
so.
Okay, das kann auch sein.
Hm. Also da würde ich jetzt mal, ja, keine Ahnung, ob er da irgendwie was andeuten will. Kann natürlich sein, dass er andeuten will, okay, er weiß, dass es von irgendeinem Malinga ist und sie sagt ihm, na, das ist von den Beulen. Wer weiß, also es gibt halt auch vieles in dem Buch, okay, das bleibt halt so ein bisschen geheimnisvoll. Also das ist auch irgendwie unauflöslich.
Naja, da müsste
also
man
allein
halt
bei dieser ganzen Introspektion vom Daedalus, das wird ja auch, es gibt ja noch Kapitel, da begreift man gar nichts mehr, glaube ich. Also
da müsste man halt auch viel Sekundärliteratur lesen.
Das muss man ja so, also wenn man das ganze Buch begreifen will, also Joyce hat ja hier seinen, naja, keine Ahnung, also das kann man wahrscheinlich in Gänze nur verstehen, wenn man James Joyce ist.
Aber ich finde, ich lese ja jetzt das, was wir jetzt lesen, das ist ja jetzt schon zum zweiten Mal. Ich finde, beim zweiten Mal liest es sich schon viel einfacher und lässt sich doch besser verstehen.
Ja, also ich finde es eigentlich auch relativ, ich habe das wesentlich komplizierter in Erinnerung.
Und ich finde, einen roten Faden, finde ich, kann ich auch behalten. Bis jetzt. Also bis jetzt habe ich, es gibt halt immer mal so Passagen, wo er so, also wo ich dann mitkomme. Es sind immer die Passagen, die so, was du sagst, immer introspektiv, also wo er so ein Gedanken ist.
Halt,
ja, wo er so ein Gedanken ist und dann so dann auch so Gedankensprünge sind und da kann ich dann manchmal nicht mehr folgen. Und das hat aber der Blum auch. Das ist nicht nur das Lieben. Vielleicht nicht so oft.
Ja. Also wie gesagt, ich finde die Gedanken von Leopold Blum sind irgendwie ein bisschen einfacher zu verstehen. Als die, weil sie sich immer, also weil auch in der Außenwelt einfach mehr passiert, so, das ist schon wesentlich. Also hier führt Joyce auch schon so jetzt, okay, jetzt, also man fühlt sich auch mehr in der Stadt so irgendwie. Also er geht auf die Straße, sieht verschiedene Dinge, verschiedene Leute und macht sich so seine Gedanken dazu und es kommt auch so ein bisschen schon raus, was ja, man weiß ja überhaupt noch nicht, okay, was hat denn der für eine Geschichte, was macht denn der überhaupt, also was ist denn sein Job? Und das kommt so ein bisschen raus, er ist ja letztlich, arbeitet bei einer Zeitung und macht dort so Annoncen, Akquise, so wie ich das verstehe, also ich wollte gerade sagen, beschwatzt Leute, also oder geht in Läden und fragt, ob sie nicht eine Annonce in der Zeitung platzieren wollen. Genau, ob sie nicht eine Annonce schalten wollen. Das kommt ein, zwei Mal, dass er so den Gedanken hat, ja, dem könnte ich auch irgendwie was andrehen oder so. Oder ich glaube, da geht es um einen, wo er es probiert hat, so klang das jedenfalls, aber es klappt nicht.
Auf den Spaziergang.
Ja.
Also Spaziergang ist es ja nicht, auf dem Weg zum Fleischer und wieder zurück.
Ja.
Und hier gibt es zum Beispiel so eine Passage, bei der ich nicht durchsehe. Und zwar ist er halt, wie gesagt, auf dem Weg. Und dann ist hier nochmal eine äußere Beschreibung. Eine Wolke begann die Sonne zu bedecken, ganz langsam ganz, auch wieder eine seltsame Formulierung. Da musste ich auch überlegen, was meint denn jetzt? Also ganz langsam begann die Sonne ganz, begannen die Wolken ganz die Sonne zu bedecken. Also es hatte manchmal so ungewöhnliche Ausdrucksweisen.
Ja, hat auf alle Fälle, er verschluckt auch manchmal irgendwelche Buchstaben.
Ja, er führt die Sätze auch nicht zu Ende, ne?
Ja, es gibt
da, hier. Da fehlt immer so, da denkt man, der Satz ist noch nicht vollständig.
Es gibt hier was irgendwie, hier gibt es einen Satz, hat direkt ein bisschen was Itziges an sich. Also entweder bei mir im Buch fehlt hier ein W davor oder, naja, und zwei, drei Seiten weiter. Durch den offenen Eingang spritzt sie die Bar Rüche von Ingwer aus. Das müsste eigentlich G-Rüche heißen. Also spritzt die Bar Rüche von Ingwer aus.
Ja, ja.
Ganz komisch.
Ja, ja. Und ich finde manchmal, da bleiben die Sätze so angefangen und, und werden jetzt zu Ende geführt.
Ja, ja.
Aber hier ist also nochmal, das habe ich dann verstanden, was er dann vielleicht meinen könnte. Eine Wolke begann die Sonne zu bedecken, ganz langsam, ganz. Also die Wolken begannen die Sonne ganz zu verdecken. Grau, fern, nein, doch nicht so. Ein unfruchtbares Land, kahle Wüste, vulkanischer See, das tote Meer. Kein Fisch, keine Vegetation, tief eingesackt in der Erde. Also der ist auf immer am toten Meer. Kein Wind hat je seine Welle gehoben. Graues Metall, giftige, neblige Wasser, Schwefel, so nannten sie es, regnete nieder. Die Städte der Ebene, Sodom und Gomorra, okay, beim Toten Meer ist sozusagen das Gebiet der Bibel. Das sind so diese biblischen Städte, Sodom, Gomorra, Edom, alles tote Namen. Ein totes Meer in einem toten Land, grau und alt, alt jetzt. Es hat die älteste Rasse geboren und die erste. Da habe ich überlegt, was ist denn jetzt, meint er damit die Juden? Was ist denn die älteste Rasse? Ein krummes, altes Weib kam von Kassidi herüber.
Genau, das ist so in der Außenwelt wieder.
Mhm. Ihre Hand hielt den Hals einer Noggin-Flasche gepackt. Was ist das?
Keine Ahnung.
Das älteste Volk. Jetzt ist er wieder ein Gedanke. Jetzt
ist er wieder drinne, ja.
Weit fortgewandert über die ganze Erde, von Gefangenschaft zu Gefangenschaft. Da dachte ich, das können ja nur die Juden sein. Die waren doch ständig in Gefangenschaften. Die waren doch auch nie sesshaft. Sich mehrend, sterbend, stets sich neu gebärend, all überall. Da lag es nun kommt es nicht mehr, konnte es nicht mehr gebären, tot. Und hier wieder seine typische, so krasse Ausdrucksweise eines alten Weibes, grau eingesackte Fotze der Welt. Das ist wieder so eine typische Choice, ein typischer Choice-Ausdruck, so, oder, also auch so ein Ausdruck, wo du denkst, oh Mensch, das ist.
Kannst du nicht bringen eigentlich.
Betiteln sich die Leute, weiß ich nicht, so unterstes Niveau, ne? Und der hat halt solche Ausdrücke, aber auch irgendwie ganz, Ausdrücke, die jetzt nur sehr hochgebildete kennen, weißt du? Und das ist halt auch ein krasser Kontrast. Aber ich finde, damit macht er das Buch auch unglaublich reich, ne?
Ja.
Also, dass er damit auch ganz viel Leben so einfängt. Das ist ja nicht nur, es gibt ja nicht nur eine Schicht oder einen Bereich, sondern er fängt damit auch ganz, ganz viele Bereiche an, indem er halt auch auch teilweise auch manchmal so eine Sprache verwendet. So empfinde ich das. Also hier ist es zum Beispiel, wie kommt er jetzt auf das tote Meer und auf dieses unfruchtbare Land und auf diese Juden und auf dieses Volk. Und ich meine, das ist schon so, geht schon so in Richtung Stephen Dedalus. Also das ist sozusagen was wir auch von dem kennen.
Ja.
Also der hat das schon auch.
Auf jeden Fall. Also,
du hast recht, das ist vielleicht doch gar nicht so ein Unterschied der Figuren. Also was so Herkunft und Bildungsstandard und so weiter angeht, die sind vielleicht doch ähnlich, weil das war ja so meine erste Überlegung.
Gibt schon einen Unterschied, denke ich mal, zwischen den beiden.
Dass er sozusagen mehr so der einfache Mensch ist, der so im Alltag verhaftet ist, der sich der einfach nicht zu solchen Gedanken
fähig ist. Genau, also dieses Beispiel von gerade eben ist ja auch, also das kommt eigentlich so in der Krassheit, Tiefgang ist das falsche Wort, aber so in dieser, ich sag mal, so eine epische, dass er irgendwie so einen ganz weiten Bogen spannt, das kommt bei ihm relativ, also selten, ich glaube, das ist sogar so ziemlich das einzige Mal, wo ich mir dann auch dachte, irgendwie, aber das geht jetzt eigentlich, also jetzt geht eigentlich der Dings ein bisschen zu weit, ja, da. der Leopold Blum, so davor war das nicht irgendwie abzusehen.
Davor war er mehr so mit den alltäglichen Dingen beschäftigt, genau. Die ihn sozusagen um seinen Gedanken sozusagen noch gefangen gehalten haben, die er auch so weitergesponnen hat. Okay.
Ja.
Also bei dieser Stelle ist halt schon Fidelus ähnlich.
Also hier so auch so Typ für einen anderen, ein Schuper, also Dienst hat sich mal abgeknutscht in der Eccles Lane, die möglichst, wenn ordentlich was dran ist, an einer prima Qualitätswürstchen. Ach bitte, Herr Wachmeister, ich habe mich im Wald verlaufen. Seine Hand empfing die feuchte, weiche Drüse und ließ sie in eine Seitentasche klein. Dann holte sie 3 Münzen aus der Tasche und so weiter. Oh, so schön ein bisschen. Also.
Das ist sozusagen deine Umwelt so genau beobachtet und dann manchmal so ein Stück mitgeht bei manchen Sachen, so in Gedanken.
Und dann driftet er hier auch, oder diese eine Pflanzergenossenschaft, da schreibt Joyce mal eben so, keine Ahnung, hier so 2 Absätze drüber. Ankauf weiter sandiger Landstriche von der türkischen Regierung und Pflanzung mit Eukalyptusbäumen und so weiter und so fort, dass man da irgendwie eine Kiste Oliven jedes Jahr bekommt dann und dafür irgendwie Geld investiert und das so ein bisschen mit kreditmäßig abbezahlt. Also auch ganz oberflächliche,
alltägliche Sachen.
Was einem halt so passiert und ist auch, ich habe auch das Gefühl, also er ist relativ aufmerksam, also er beobachtet auch.
Na, aber das macht der Steven Dedalus genauso. Ja, diese Szene am Strand mit dem Hund.
Ja, mit dem Hund, ja. Aber von der Dichte her, also hat man das Gefühl.
Er ist mehr so bei der Außenwelt. Und wenn er so ein Gedanken ist, dann ist das sozusagen eine unmittelbare Widerspiegelung dessen, was er gerade irgendwie beobachtet und wahrnimmt.
Genau.
Und das meinst du, das so mit, wie ich jetzt gerade vorgelesen habe, ist mit so die einzige Stelle, wo er wirklich mal ein bisschen
abschweift. Ja, oder wo er, wo er mal so ein irgendwie, das tote Volk und.
Okay.
Oder wo er hier das Bad der Nymphe über dem Bett, also wo er ihr das Bett bringt.
Ja, stimmt, da ist auch nochmal so ein Abgleiten mit der Nymphe. Und hier wollte ich nochmal sagen, hier ist der erste Faden zu den ersten 3 Kapiteln, zu dem Dedalus. Da steht bei mir, hier wird ein Simon Dedalus genannt. Also der Blum kennt einen Simon Dedalus.
Ja. Ja.
Simon Dedalus kann ihn haargenau nachmachen mit seinen verdrehten Augen. Also er trifft da auf der Straße einen Mann, Mr. O'Rourke. Und dann sozusagen erinnert er sich oder sagt, der Simon Dedalus, der kann ihn super nachäffen. Der
kann
ihn
super nachäffen, ja.
Aber hier kommt zum ersten Mal, erscheint dieser Name Dedalus. Und vielleicht ist der Simon Dedalus sozusagen der Vater. Und der Blum sozusagen kennt den Vater von, oder ist der Bruder, oder also ist irgendwie, oder ist da überhaupt eine Verwandtschaft, aber zumindest ist es schon mal aufwendig, hier ist sozusagen erster schwacher Faden, so ein erster Beginn von einem Faden, den es zu den ersten Kapiteln bringt. Den es zu den ersten Kapiteln bringt.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist. Schickes Kapitel auf jeden Fall. Er hat auch eine Kartoffel in der Hosentasche. Das ist auch sowas, das weiß nicht, habe ich mal irgendwo gelesen. Ansonsten kommt man da überhaupt nicht drauf. Das ist ganz komisch. Es gibt so einen ganz kleinen Hinweis irgendwie an der Türschwelle, also wo er aus dem Haus geht. Bin gleich wieder da. Die Niere zu kaufen. An der Türschwelle tastet er an seiner Gesäßtasche nach dem Hausschlüssel. Nicht da. Wohl in den Hosen, die ich ausgezogen habe. Brauche ihn aber. Die Kartoffel habe ich.
Ah, das habe ich nicht verstanden, warum was dieser Satz soll.
Er hat eine Kartoffel in der Hosentasche die ganze Zeit.
Und warum?
Weißt du, das ist so ein wie sagt man, so eine Artikel von ihm.
Das habe ich überhaupt nicht, was dieser Satz auf immer ist. Aber dann ist es mir wieder schlüssig.
Ich habe das mal irgendwann über das Buch gelesen, dass irgendwie der Leo Blum die ganze Zeit eine Kartoffel in der Hosentasche.
Der Kleiderschrank knarrt, lohnt nicht, wird sie bloß stören. Also er merkt, er hat den Schlüssel nicht, dann überlegt er kurz. Und dann sagt er, ach nee, ich geh den jetzt nicht holen. Der Kleiderschrank knarrt.
Ja, würde sie bloß stören.
Also er lässt ja dann so eine Spalttür offen. Ne? Und dann habe ich diesen Innensatz, die Kartoffel habe ich, das habe ich überhaupt nicht verstanden.
Ja, der hat eine Kartoffel in der Hosentasche.
Immer, der hat diesen Tick.
Ja, was halt,
Er geht nicht ohne diese Kartoffel in der Tasche aus dem Haus.
Ja, da hatte ich irgendwie immer dabei. Das kommt, glaube ich, noch ein, zwei Mal im Buch. Aber das ist ganz, ganz fein. Also das, da kommst du überhaupt nicht drauf. Der steht dann irgendwo an der Straße und will über die Straße gehen und guckt kurz, was er in der Hosentasche hat. Okay, Kartoffel, die Kartoffel ist da. Ja. Also so, das kommt dann nochmal. Können wir mal gucken, ob wir es nochmal finden.
Und du hast es nachgelesen.
Ich habe das irgendwann über das Buch gelesen, dass irgendwo was ganz Komisches, also so ein ganz kleines Detail ist, dass der Leopold Blum immer eine Kartoffel in der Hosentasche hat. Mhm. Warum auch immer. Ich weiß nicht, ob er es erklärt. Keine Ahnung. Okay. Vielleicht macht er das auch zum Thema. Aber auf alle Fälle, es kommt ein, ich weiß von einer Stelle, wo es noch kommt, dass er irgendwie mal kurz seine Inhalt seiner Hosentasche.
Das habe ich auch unterstrichen und ein Fragezeichen, weil ich überhaupt, damit kam ich überhaupt nicht klar.
Ja.
Okay. Cool.
Nee, schickes Kapitel auf alle Fälle. Also es ist schon auch wieder sehr sprachgewaltig. Und dann geht es hier noch Metempsychose. Ach, es geht ja dann irgendwie, also er bringt ja dann das Frühstück, geht dann in die Küche, macht sich selber seine Niere. Die hat er auf dem Herd gestellt und die brennt an.
Während er ihr das Frühstück
bringt? Während er ihr das Frühstück bringt, genau. Dann geht er trotzdem noch, isst es. Und dann ja, geht er quasi auf Toilette und dann kommt diese schöne Szene mit der Toilette. Mhm. Seinen Drang noch unterdrückend, die erste Spalte begann schon.
Ja, das ist natürlich herrlich, ein schöner Abschluss.
Herrlich. Also.
Ja, und der liest ja einen Artikel, das ist so ein Preisausschreiben. Zum Beispiel sollen die irgendwie Geschichten ausschreiben und das ist der Gewinner, dessen Geschichte sozusagen in der Zeitung abgedruckt wurde. Diese Geschichte liest er. Ja, und dann steht da mal kurz, dass er den kurz beneidet und denkt, Mensch, könnte ich doch auch. Und dann wischt er sich mit dem Artikel seinen Arsch ab.
Ja, genau, das können wir nochmal vorlesen. Das ist eine schöne Szene hier. Also es geht hier eben um dieses Match und dann gar nicht schlecht. Er überflog noch einmal, was er gelesen hatte und während er ruhig sein Wasser abfließen fühlte, beneidete er freundlich Mr. Beaufort, der das geschrieben und 3 von 13,6 Honorar dafür bekommen hatte. Könnte ich vielleicht auch hinkriegen, so eine Skizze von Mr. und Mrs. L.M. Blum. Einfach erfinden, eine Geschichte auf irgendein Sprichwort, plus welches. Damals, wie ich immer versucht habe, mir auf die Manschette zu kritzeln, was sie so alles sagte beim Anziehen. Zusammen anziehen sich, das finde ich grässlich. Hatte mich beim Rasieren geschnitten. Sie biss sich auf die Unterlippe, als sie den Schlitz ihres Rocks zuhakte.
Das ist eine Erinnerung, oder?
Naja, genau. Oder vielleicht denkt er sich eben so eine Geschichte jetzt aus hier. Genau nach Zeit notiert. 9.15 Uhr hast du von Robert schon dein Geld gekriegt. 9.20 Uhr. Was hat Greta Conroy eigentlich an? 9.23 Uhr. Genau. Bezahlt bloß.
Also, bei mir steht genau nach Zeit sie notiert.
Genau nach Zeit sie notiert, ja.
Da habe ich das auch verstanden. Was soll denn das heißen?
Genau. Na, das ist erst so eine kleine Geschichte aus. Ich bin ganz aufgeregt gewesen von dem Kohlenstoffstiefel. Ja, keine Ahnung. Also er trifft dann wieder. Das war die erste Nacht. Steht sich dieser Beule. Hier kommt auch wieder Beule hin. Also der kreist ihm so ein bisschen im Kopf rum. Aber gut, er ja, geht dann. Genau, er riss scharf die halbe Preisgeschichte ab und wischte sich damit. Herrlich. Und das ist auch dann wieder der Abschluss, das drittletzte Absatz. Im hellen Licht, erleichtert und gekühlt an Leib und Gliedern, beäugte er sorgfältig seine schwarzen Hosen, die Enden, die Kniekehlen. Und dann kommt wieder die Außenwelt. Wann ist die Beerdigung? Lieber noch in der Zeitung nachsehen. Ein Knarren und ein dunkles Schwirren hoch in der Luft. Die Glocken der George Church. Sie schlugen die Stunde, lautes dunkles Eisen. Cool. Viertel vor, da wieder. Der Oberton folgte durch die Luft. Terz. Armer Dignem. Dignem ist der beerdigt wird. Das ist schön.
Ich finde ja auch, wie er auf die Toilette geht, finde ich. Er stieß die gebrechliche Tür des Abtritts auf, plus Acht geben, dass mit Josia nicht dreckig wird für die Beerdigung. Er ging hinein, beugte den Kopf unter den niedrigen Oberbalken. Die Tür halb offen lassend, löste er inmitten des Gestanks von modriger Kalktünche und Schalen Spinnweben seine Hosenträger. Bevor er sich niederließ, spähte er durch eine Ritze zum Fenster des Nachbarhauses hinauf. Da kam ein junger Königssohn. Also auch das wieder kein Mensch. Dieser Einschub, das finde ich immer so ein bisschen Dada-mäßig. Da kam ein junger, ich glaube, Dada müsste doch auch in seiner Zeit auch so gewesen sein. Das war 1920 veröffentlicht.
Kann sein, ja.
Da kam ein junger Königssohn. Also sowas, es ist so eine Spinnerei einfach.
Naja, es gibt aber irgendwie zwei Absätze vorher auch irgendwas, wo er es dreimal wiederholt. Geht es da nicht um die Nachbarn?
Auf dem Kackstuhl hockend entfaltete er seine Zeitung und schlug auf den entblößten Knien die Seite um. Irgendwas Neues und Leichtes, keine große Eile, ruhig, noch ein bisschen zurückhalten. unser Preis ausschreiben. Der Leckerbissen der Woche. Matchems Meisterstreich von Mr. Philip Beaufoy. Playgoers Club London. Honorar in Höhe von einer Guinea pro Spalte wurde an den Verfasser überwiesen. Bla bla bla. In Ruhe las er, seinen Drang noch unterdrückend, die erste Spalte und begann schon nachgehend, doch mit Widerstreben noch die zweite auf ihre Mitte angelangt, gab er seinen letzten Widerstand auf und erlaubte seinen Eingeweiden sich zu erleichtern. Ganz so gemächlich wie er las und immer noch geduldig lesend, die leichte Verstopfung von gestern ganz verschwunden. Hoffentlich ist es nicht zu groß. Geht sonst mit den Hämorrhoiden wieder los? Nein, gerade richtig. Also schon dieses, nee, gerade richtig. Also da kann, denkt man sich ja so, guckt er sich jetzt um und betrachtet das. So, bei Hartleibigkeit eine Tablette, Cascara, Sagrada, könnte alles im Leben so. Es bewegt oder berührte ihn nicht weiter, aber es war etwas Flottes und Sauberes. Drucken jetzt praktisch alles. Sauer. Saure Gurkenzeit, er las weiter, gelassen über seinen eigenen aufsteigenden Geruch sitzen.
Mann, 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 ja.
Also diese Toiletten-Episode ist auch nicht schlecht. Aber ich finde auch diese, wie gesagt, auch diese erste Szene, wie der mit der Katze spricht und die beschreibt, finde ich auch irgendwie toll. Ja, und auch hier diese Frau, die er beim Fleischer so beobachtet und auf ihren Schinken guckt.
Wo unbedingt hinterher will, den wackelnden Schinken.
Ja, na, vor allen Dingen der nimmt das ja auf, ne? Der sieht die ja im Fleischerladen.
Ja.
Und im Fleischer kauft man ja auch Schinken. Und dann verfolgt er die ja noch ein Stück.
Nee, ich glaube, es dauert zu lange. Naja, es dauert zu lange an der Kasse irgendwie.
Und er stellt sich das nur vor, oder was? Auf wen guckt er da auf dem Schinken von irgendeiner anderen Frau?
Nee, er will ja so schnell wie möglich dann seine Niere kaufen, damit er ihr hinterherlaufen kann.
Und auf ihren Schinken gucken kann.
Genau, und das dauert aber, glaube ich, zu lange. Und er geht dann aus dem Laden raus und sieht, okay, die ist nicht mehr da. Okay, dann passiert irgendwas anderes.
Aber ist das nicht schön, diese Übertragung von dem Fleischerladen auf diese Frau? Also im Fleischerladen kauft man Schinken und er guckt auf den Schinken
der Frau. Naja, es sieht halt die Frau irgendwie und die relativ beleibt ist, also wo man sich auch fragt, okay, was für ein Schönheitsideal hat
Mr. Aber das im Zusammenhang mit dem Fleischerladen zu bringen, wisst ihr? Also so auf rohes Fleisch oder wo man Fleisch kauft, also diese Reduzierung der Frau auf Schinken, also vor allen Dingen auf das ist eine niederste Reduzierung auf das Fleischliche. Es ist ja noch nicht mal menschliches Fleisch, sondern das ist Tier, es ist Tier, was wir essen. Das finde ich schon irgendwie krass. Das muss man ja schon irgendwie so sehen.
Na, es ist halt teilweise extreme Sprache so. Also die Choice ja und so. Also sehr vulgär, sagt man so. Also das ist schon nicht mehr profan, das ist auch sehr, sehr vulgär halt. Aber gut.
Also bis nächste Woche dann.
Künstlerische Freiheit. Also es ist. Macht's ja auch irgendwie interessant. Also macht's ja gerade so vielschichtig, trägt ja auch zur Vielschichtigkeit bei. Also Joyce kann irgendwie alles so ganz niedere Sachen und dann auch irgendwie wieder krasse Gedanken äußern. Also auch wenn, na gut, vielleicht haben wir das auch ein bisschen zu wenig betrachtet, also vielleicht auch beim Dylan, das kam das vielleicht ab und zu mal, also auch so hochphilosophische Gedanken so. Ja, das aber fehlt mir noch ein bisschen, also dass man irgendwie auch mal so über manche Sachen, über manche Thematiken so ein bisschen nachdenken muss. So. Das fehlt mir noch ein bisschen. Also er schmeißt einem immer vieles hin so und was auch irgendwie krass ist, aber oder was auch irgendwie schon ziemlich, ja, also vom Gedankensprüngen her schon ziemlich abgefahren ist, einfach so. Mhm. Aber es ist jetzt nichts, wo man irgendwie, also wo man irgendwie jetzt mal tieferen Gedanken, also irgendwelche Logik, logischen Herleitungen, wo man sich auch mal ein bisschen drüber nachdenken muss. Na gut, kommt vielleicht noch, also muss auch nicht, also es ist ja auch so ein auf alle Fälle ein Wahnsinnsmachwerk so. Na gut, das nächste Mal dann das fünfte Kapitel, da ist er auf dem Friedhof, auf der Beerdigung.
Das sind 25 Seiten.
25 Seiten, das ist nochmal so ähnlich. Ja, und ich denke mal, es ist vom Stil her wahrscheinlich auch noch so sehr leicht. Aber auf welcher Seite sind wir jetzt? Auf Seite 100 von 900.
Das haben wir
mal
zum Neuntel gelesen.
Das ist schon noch ein. Das wird schon noch ein Tortur, also oder jedenfalls ein C, aber bisher ist es ja auf alle Fälle ein Lesevergnügen so. Das fetzt ja auch irgendwie. Also es ist schon Literatur, die kann man schon mal lesen.
Na, ich finde aber erst beim zweiten Mal. Beim ersten Mal habe ich schon mehr Schwierigkeiten gehabt zu verstehen. Jetzt fiel es mir ein bisschen leichter.
Mhm.
Wie gesagt. Also ich finde, ich habe mich auch schon stellenweise durchgequält, als ich das erste Mal gelesen habe.
Ja, aber im Großen und Ganzen schon ein cooles Buch. Also cooles Stück Literatur. Mhm. So, das auf jeden Fall. Okay.